Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Der Wochenspruch für diese Woche erzählt davon, dass Gott in enger Gemeinschaft mit uns sein will. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Jesus will uns ganz eng bei sich haben. Und das feiern wir, wenn wir jetzt Gottesdienst miteinander feiern. Das Raum für uns ist in der Gegenwart Gottes. Unser Herz kennt er. Wir können ihm das sagen, was wir auf dem Herzen haben und was wir fühlen. Und wir können wissen, dass Jesus jetzt da ist. Ich freue mich, dass dieser Gottesdienst vom Singteam mitgestaltet wird, dass wir das feiern, dass Raum ist in der Gegenwart Gottes für uns. Der Psalm 27 erzählt auch davon, dass Gott uns in unserem Leben nahe sein will. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mir trauen?
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang.
So schaue ich die schönen Gottesdienste des Herrn und seine Tempel zu betrachten.
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Jesus Christus, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was wir alles mitbringen in diesem Gottesdienst. Freude und Glück der vergangenen Tage, vielleicht auch Angst und tiefe Not und manches, was uns nicht recht loslässt. Du bist unser Licht. Danke, dass wir in deiner Nähe so sein können, wie wir sind. Hab Dank, dass du uns annimmst und wir uns bei dir nicht verstellen müssen. Und nun bitten wir dich, begegne du uns in diesem Gottesdienst, berühre du unser Herz mit deiner Liebe, sei du die Kraft in unserem Leben, dass wir fröhlich und getröstet unseren Weg gehen. In der Stille bringen wir vor dich, was wir auf dem Herzen tragen. Wir beten miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen.
Wir hören die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Die steht in Johannes 14, die Verse 15 bis 19, ist überschrieben mit die Verheißung des Heiligen Geistes. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will euch, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Soweit. Als nächstes Lied singen wir es vom Beamer. Komm und lobe den Herrn.
Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute, der steht im Epheserbrief in Kapitel 3. Ich lese die Verse 14 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wer kann ein Menschenleben begreifen? Wer kann begreifen, warum ein Leben so ist, wie es ist? Warum ein Mensch gerade so ist, wie er ist? Wir wissen unendlich viel. Wir begreifen unendlich viel. Das Wissen der Menschheit, so schätzt man, verdoppelt sich alle 5 bis 12 Jahre. Die Medizin macht Fortschritte. Die Wissenschaft. Wir wissen, wie Leben entsteht. Britische Forscher konnten jetzt sogar Embryonen in einem Labormedium einnisten, statt in der Gebärmutter. Wir verstehen unendlich viel. Aber wer kann ein Leben begreifen? Wie heißt es hier? So könnt ihr mit den Heiligen begreifen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. So wird es im Epheserbrief beschrieben. Man kann ahnen, dass hier von einem Raum die Rede ist. Von einem Raum mit Länge und Breite und Höhe und Tiefe. Aber es ist wohl kein Raum, in den man hineintritt, wie man eben ein Haus betritt, sondern es ist hier wohl ein Bild für unser Leben. Die Länge und Breite und Höhe und Tiefe des Lebens. Was ist das Leben? Wo kommen wir her und wohin gehen wir? Und warum sind wir gerade die Menschen, die wir sind? Wer kann ein Leben begreifen? Vielleicht begreifen wir manchmal unser eigenes Leben nicht, weil wir manchmal nicht so richtig verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Vielleicht kennen Sie das auch, dass man sich manchmal fragt, warum habe ich jetzt so gehandelt in dieser Situation? Warum hat mich das so getroffen, wo der andere das gesagt hat? Warum habe ich so reagiert? Was ist die Breite und Höhe und Länge und Tiefe unseres Lebens? Die literarisch Interessierten unter uns erinnert es vielleicht an die Frage in Goethes Faust, wo der Faust dann fragt, was denn die Welt im Innersten zusammenhält. Was hält unsere Welt im Innersten zusammen und unser Leben? Auf was kommt's an? Wer kann ein Leben begreifen? Die Worte des Apostels Paulus, die sind auf den ersten Blick vielleicht ein wenig kompliziert und unverständlich, wenn er da von Länge und Breite und allem Möglichen redet. Aber ich glaube, er gibt uns eigentlich eine sehr einfache Antwort auf diese Frage, wer denn ein Leben begreifen kann und auf was es ankommt im Leben. Wir beginnen wohl erst, unser Leben zu begreifen, wenn wir diesen Gott kennen, der uns das Leben geschenkt hat. Es ist, als ob Paulus in seinen Worten so etwas beschreibt wie die Koordinaten dieses Lebensraumes. Die Länge und Höhe und Breite und Tiefe. Als ob er versucht, diesen Raum des Lebens zu begreifen. Und diese erste Koordinate des Lebensraumes, von dem Paulus schreibt, die ist wohl das, dass er sagt, du hast einen Vater. Einen Vater im Himmel. So fängt es ja an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Der christliche Glaube ist nicht die einzige Religion, die von Gott als dem Vater spricht. Es war damals nicht neu bei den ersten Christen, dass die Gott Vater genannt haben. Aber es war neu, wie sie von diesem Vater gesprochen haben. Dass Gott der rechte Vater ist, der richtige. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott der Vater ist, dann ist damit nicht gemeint, dass er halt irgendwo oben im Himmel sitzt und gütig auf seine Menschenkinder runterschaut. Nein, Jesus hat von Gott in ganz besonderer Weise als dem Vater gesprochen. Jesus hat Gott Abba genannt. Das war in seiner aramäischen Muttersprache der Begriff für Papa. Also wenn Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Vater uns im Himmel, dann hat es eigentlich geheißen, mein Papa im Himmel. Du hast einen Vater im Himmel. Das ist das Erste, was wir wissen müssen, um unser Leben irgendwie zu begreifen. Und nun wird hier gesagt, Gott ist der rechte Vater, der Richtige. Was heißt das eigentlich, ein richtiger Vater? In der Zeitung am Mittwoch jetzt vor dem Himmelfahrtsfest, vor dem Vatertag, da wurde über verschiedene Vatertypen geschrieben. Vielleicht haben Sie es gelesen, so der klassische Vater oder Windelpapa oder was auch immer. Und das ist ja schon eine Frage, was ist ein richtiger Vater? Und jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen mit dem eigenen Vater, gute oder schlechte. Welche Gedanken kommen uns, wenn wir Vater hören? Ist es der starke Arm, der Geborgenheit schenkt? Oder ist es die Hand, die manchmal ziemlich locker sitzt? Ist es der, der sich im Zweifel vor mich stellt? Oder ist es der, der die Familie allein lässt und sich verdrückt? Und nun sagt die Bibel, du hast einen Vater im Himmel. Und vielleicht verstehen wir nun auch, warum hier gesagt wird, dass er der rechte, der richtige Vater ist. Einer, der Vater überhaupt ist. Im griechischen Originaltext hier in der Bibel heißt es sogar wörtlich, er ist der richtige Vater, von dem alle Vaterschaft auf der Erde ihren Namen her hat. Ob also ein Vater ein richtiger Vater ist, müssen wir an Gott messen, weil nur er dieser rechte Vater ist. Aber was zeichnet jetzt einen guten, einen richtigen Vater aus? Vielleicht das, dass ich zu ihm gehöre und dass er auf meiner Seite steht, egal was passiert im Leben. Für mich ist dafür ein Bild mein Konfirmationsspruch. Der hängt im Rahmen bei mir im Amtszimmer in meinem Büro. Da hängt mein Denkspruch und drüber das vergilbte Bild der Kirche, wo ich konfirmiert wurde, weil der jetzt schon so alt ist, dass die Sonne das Bild vergilbt hat. Und unter allem steht, da hat mein Vater hat mich konfirmiert, unter allem unterzeichnet steht dein Vater. Nicht Pfarrer Heinrich Kuttler oder was auch immer, sondern schlicht dein Vater. Ich glaube, als Konfirmand war mir das ziemlich peinlich, dass da bei mir im Denkspruch stand, dein Vater. Heute ist es mir sehr kostbar. Wie viel drückt es aus, dein Vater? Wie viel Liebe und wie viel Zugehörigkeit? Und diese Gewissheit, wir gehören zusammen. Nicht nur dein Pfarrer, sondern dein Vater. Im Bild gesprochen ist es, glaube ich, so, als ob unser aller Leben steht, dein Vater. Gott unterschreibt unser Leben mit dein Vater. Er ist es, der sich das Leben ausgedacht hat. Er hat uns zu den Menschen gemacht, die wir sind. Unsere Art zu denken, das wie wir lächeln oder wie wir manchmal grübeln, das hat er sich wohl ausgedacht. Und er möchte in dieser engen Beziehung des Vertrauens zu uns sein. Wie ein rechter Vater mit seinem Kind. Und er mag geschehen im Leben, was will. Da mögen wir sogar anstellen und tun, was wir wollen. Dieser Vater wird uns nie zurückweisen. Die Tür ist immer offen. Das ist also die erste Koordinate dieses Lebensraumes, von dem Paulus schreibt, du hast einen Vater und es ist ein richtiger Vater. Es mag sein, dass wir unsere eigenen Erfahrungen mit unseren eigenen Vätern gemacht haben, gute und schlechte. Es mag auch sein, dass wir, wenn wir selber Kinder haben, weit hinterm Anspruch zurückbleiben, den wir eigentlich an uns hatten mal als Vater. Egal wie es ist, es gilt für uns, du hast einen Vater im Himmel. Das ist die Unterschrift unter unser aller Leben, dein Vater. Einen Vater hast du, das ist das Erste, was Paulus uns sagt, wenn wir das Leben begreifen wollen. Und das Zweite, was er hier schreibt, er bittet Gott, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. In der Liebe eingewurzelt sein und gegründet, was für ein schönes Bild. Jedes Leben braucht ein Fundament. Jedes Leben braucht es, wo wir unsere Lebenswurzeln sozusagen reinstecken können, was uns Nährstoff und Halt gibt im Leben. Was gibt unserem Leben Halt? Was nährt uns? Was gibt unserer Seele Kraft Tag für Tag? Anders gesagt, in was wurzelt unser Leben? Und da mag es manchmal nicht die Liebe sein, sondern vielleicht die Angst, in der wir wurzeln. Und wir kommen nicht recht los. Oder es sind die Erinnerungen der Vergangenheit, in denen sich unsere Lebenswurzeln manchmal verfangen und wir kommen nicht raus. Und nun sagt Paulus, wenn du dein Leben begreifen willst, dann sieh das, dass du in der Liebe eingewurzelt bist. So nennt es Paulus hier, in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Und wenn Paulus von Liebe spricht, dann denkt er nicht ans Verliebtsein und nicht mal an die Liebe zwischen Menschen, sondern er denkt an das, was er hier schreibt. Wir haben es gelesen, die Liebe Christi zu erkennen. Und das geht's. Diese Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft. Liebe Christi meint die Liebe, die Jesus zu uns hat. Darin kann unser Leben gründen und eingewurzelt sein, in dieser Liebe, die Jesus zu uns hat. Wenn wir unser Leben begreifen wollen, dann müssen wir was wissen von dieser Liebe, die Jesus zu uns hat. Und wenn Paulus von der Liebe Christi spricht, dann hat er immer Jesus vor Augen, wie er am Kreuz hängt. Dieses Bild eigentlich des Hasses, wo Jesus sich demütigen lässt und ans Kreuz schlagen. Er lässt sich hier ans Kreuz schlagen, weil seine Liebe so groß ist. Und das Geheimnis dieses Kreuzes liegt wohl darin, dass Jesus hier hängt, weil er unser Leben trägt. Unser Leben, das wir manchmal so schwer begreifen können. Oder wer kann es begreifen, dass wir manchmal so hart reagieren, wenn uns einer querkommt? Wer kann es begreifen, dass wir im Nachhinein uns manches leid tut, was wir getan haben, und wir haben es trotzdem getan? Wer kann begreifen, dass wir manchmal nicht dem Vater im Himmel vertrauen, sondern meinen, allein zurechtzukommen? Oder wer kann es begreifen, warum wir so sind, wie wir sind, und warum wir so handeln, obwohl es uns im Nachhinein leid tut und wir es am liebsten auslöschen möchten? All das, was wir nicht begreifen, das hängt mit Jesus am Kreuz. Und das ist Liebe. Für unser manchmal so unbegreifliches Leben tritt Jesus ein. Daran denkt Paulus, wenn er von Liebe spricht. Und Jesus bezahlt mit seinem Leben all diese offenen Rechnungen unseres Lebens, die wir nicht begleichen können und die wir nicht begreifen können, damit es wieder gut wird. Es ist also, als ob unser Leben einer Rechnung gleicht manchmal, wo dann steht, hier zu wenig geliebt und da zu wenig vertraut und da einen Menschen runterlaufen lassen. Und wir können nichts bezahlen und gut machen. Und wenn jetzt Paulus von der Liebe Christi spricht, dann denkt er dran, im Bild gesprochen, als ob Jesus unter diese Rechnung unseres Lebens einen Strich zieht und als ob Jesus drunter schreibt, bezahlt. Und was ist die Unterschrift, die wir dann sehen? Dein Vater. Diese Liebe von Jesus ist der Nährboden für die Seele, für unser Leben. Hier kann unser Leben Wurzeln schlagen und Halt bekommen, weil diese Liebe auslöscht, was wir nicht gut machen können. Diese Liebe legt uns nicht fest auf uns selber, sondern sie macht die Tür auf für die Zukunft, die Tür der Freiheit. Du hast einen Vater und du bist geliebt. Das sind zwei der Koordinaten unseres Lebens. Und eine weitere deutet Paulus an, eine weitere Koordinate dieser Länge und Breite und Höhe und Tiefe des Lebens. Er sagt, du hast einen Vater und du bist geliebt. Und zuletzt sagt er, und diese Kraft des Vaters reicht über alles hinaus, was du dir in deinem Leben vorstellen kannst. So endet unser Predigttext. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott kann überschwänglich tun. Über alles hinaus, was wir uns mit unserem begrenzten Verstand vorstellen können. Wenn wir unser Leben beginnen wollen, ein wenig zu begreifen, dann geht es wohl darum, dass wir diesem Gott vertrauen. Der mehr tun kann, als ich je begreifen und verstehen kann. Es ist in der Theologie immer eine der großen Fragen, wie man das in Worte fassen kann, dass Gott allmächtig ist. Weil das ja alles sprengt, was wir begreifen können und verstehen. Und weil es manchmal ja so anders ist als das, was wir erleben. Da bitten wir manchmal und beten um ein Wunder und scheinbar geschieht nichts. Da wird uns dieser große, allmächtige Gott manchmal unverständlich, weil uns das aus den Händen gleitet, dass wir vertrauen wollen und was von ihm verstehen wollen. Wenn Paulus jetzt davon spricht, dass Gott überschwänglich tun kann, dann ist es kein Satz, über den man theologisch oder philosophisch diskutiert, sondern das ist ein Satz, der uns einlädt, unser begrenztes Leben in seine Hände zu legen. Auch wenn wir Gott nicht verstehen und nicht begreifen. Auch wenn wir manchmal im Zweifel sind, ob er wirklich so allmächtig ist. Was es bedeutet, ganz selbstverständlich das eigene Leben in die Hände Gottes zu legen, das habe ich gestern bei meinen Kindern gelernt. Wir waren unterwegs zum Schwimmkurs. Es ist bei uns samstagmorgens immer so. solange die noch nicht schwimmen können. Und manchmal ist es so im Auto, vielleicht geht es manchen auch so, dass da so Fragen und Dinge aufkommen, mit denen man gar nicht rechnet. Da hat eines meiner Kinder plötzlich zu mir gesagt, gell Papa, Gott hat schon, bevor ich geboren wurde, gewusst, wann ich mal sterben werde. Das sind so Sätze, wo einem der Atem stockt als Papa, weil ich nicht drüber nachdenken will, dass mein Kind mal stirbt. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Er saß neben mir und hat so gesagt, gell Papa, Gott weiß, bevor ich geboren wurde, wann ich mal sterben werde. Was für ein selbstverständliches Vertrauen. Das will ich mir merken für mein Leben. Geborgen der Anfang und das Ende meines Lebens in der Hand dieses Gottes, den ich nicht begreife. Gott weiß mehr, als ich begreifen kann. Er weiß sogar, wann ich sterbe. Und seine Kraft reicht weiter, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Wer kann also ein Leben begreifen? Wer kann verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält und mein Leben? Die Worte von Paulus lassen uns ahnen, was diese Breite und Länge und Höhe und Tiefe unseres Lebens ist. Dass wir einen Vater haben und dass wir geliebt sind und dass Gottes Kraft über alles hinausreicht, was ich je begreifen könnte. Begreifen kann ich mein Leben wohl nie ganz. Aber dieses unbegreifliche Leben in die Hände des Vaters legen, das kann ich. Unser Leben zu begreifen, das ist also keine Frage unseres Verstandes, sondern vielmehr eine Frage unseres Vertrauens. Amen. Lieber Vater im Himmel, unser Leben begreifen können wir nicht, aber wir wollen es in deine Hände legen, mit all dem, was manchmal so unbegreiflich ist. Und wir bitten dich, dass wir dann etwas spüren von deiner unbegreiflichen Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen ein altes Lied, das davon erzählt, dass Gottes Kraft in unser Leben kommt. Komm, o komm, du Geist des Lebens. 134, 1 bis 3 und 8. Wir beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Vater im Himmel, wer kann ein Leben begreifen? Wir begreifen oft unser eigenes Leben nicht. Wir verstehen manchmal nicht, warum wir so sind, wie wir sind. Aber wir danken dir, dass uns das gesagt ist, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass wir geliebt sind und dass deine Kraft größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und so ahnen wir ein bisschen von dem, was unser Leben ist. Dass du es dir ausgedacht hast und dass unser Leben von dir kommt und dass wir zu dir gehen. Herr Jesus Christus, du kennst unser Leben ganz genau. Was wir nicht begreifen, das begreifst du umso mehr. Und so legen wir dir jetzt unser Leben in die Hände, mit allem, was unbegreiflich ist. Du weißt, wo wir uns so danach sehnen, deine Kraft zu spüren, die über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Wir bitten dich, dass wir in unserem Alltag deine Kraft erleben. Und wir bitten dich, dass uns das stark macht und mutig zu wissen, wir haben einen Vater im Himmel und wir sind geliebt. Herr, wir bitten dich jetzt auch für unsere Welt, die so nötig deine Kraft braucht und deine Liebe. Wir stehen hilflos vor all dem, wo Menschen einander töten und einander unterdrücken. Wir bringen dir die Länder unserer Erde, wo Menschen leiden unter Gewalt und Tod und Hass. Erbarm du dich. Wir bitten dich um Frieden in Syrien und im Nahen Osten, in Afrika, in all diesen Ländern, wo die Gewalt herrscht. Wir bitten dich für Afghanistan, für all die anderen Länder, wo Menschen nicht in Frieden und Ruhe leben können. Herr, wir bitten dich auch für die Flüchtlinge und wir bitten dich um eine gute Lösung für diese große Frage, wo diese Menschen eine Heimat finden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch für unser Land. Wir bitten dich für die neue Regierung, die jetzt antritt. Schenk du, dass sie in der Verantwortung vor dir regieren. Und hilf, dass diese Politiker ihre Verantwortung wahrnehmen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch für unsere kleine Welt, hier in den Orten unserer Kirchengemeinde. Sei du bei den Menschen, die dich besonders brauchen. Wir bitten dich für alle, die krank sind, für alle, die keine Hoffnung mehr haben, dass sie deine Kraft erleben. Und wir bitten dich, dass wir die Augen füreinander öffnen, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern miteinander und füreinander. Herr, wir bitten dich auch für alles, was uns selber beschäftigt, für diese Woche, die vor uns liegt, mit allem, was uns erwartet. Lass es uns erleben, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass du mit uns gehst. Und all das, was uns bewegt, legen wir in deine schützenden Hände, in die Hände des Vaters. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Monatslied aus dem Roten Liederbuch 939. Ganz herzlichen Dank am Musikteam und der Frau Schwab für diese musikalische Begleitung. Danken möchte ich auch für das Opfer vom 1. Mai über 270 Euro. Es ist wie das Opfer, das Sie heute einlegen, für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Einige Dinge gibt es noch bekannt zu geben. Erwachsenenkreis ist heute um 19 Uhr im Gemeindehaus. Ja, der Herr Schwab weist mich gerade auf den Kirchenkaffee hin. Natürlich, ganz herzliche Einladung zum Kirchenkaffee. Wahrscheinlich habe ich es vergessen, weil ich nie einen Kaffee kriege, sondern gleich weiter muss. Aber Sie können ja meine Tasse mittrinken. Also von dem her, bleiben Sie ruhig da. Vielen Dank, Herr Schwab. Kirchenkaffee. Und dann erst heute Abend, 19 Uhr, Erwachsenenkreis im Gemeindehaus. Morgen findet hier um 17.30 Uhr ein Kindergartengottesdienst statt. Sind natürlich alle eingeladen. Vielleicht haben Sie ja auch Kind oder Enkelkind im Kindergarten. Dann noch eine Ankündigung. Der Gesprächskreis am Dienstag fällt aus. Anders als im Mitteilungsblatt geschrieben, ist gestern entschieden worden, dass es ausfällt. Am Freitag findet um 16 Uhr Gottesdienst im Haus am Rödelsberg statt. Ich lade herzlich ein zu den Gottesdiensten über Pfingsten. Hier am Pfingstsonntag um 10.15 Uhr mit Prädikant Becker. Ich selber bin in Unteriflingen. Und am Pfingstmontag hier um 9 Uhr mit Vikar Manuel Ritsch. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Maria Ziegler. Zuletzt wohnte sie im Haus Panorama in Hallwangen, aber ihre Heimat war hier in Schopfloch. Der Trauergottesdienst findet am kommenden Mittwoch um 13.30 Uhr auf dem Friedhof hier in Schopfloch statt. Wir befehlen die Verstorbene in die Hand unseres Gottes, im Vertrauen auf das, was die Heilige Schrift sagt. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In deine Hände legen wir Maria Ziegler. Sei du bei ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit, in der sie stehen. Schenke ihnen den Trost deiner Gegenwart. Amen. Ich bitte Sie, stehen zu bleiben. Wir bitten Gott um seinen Segen mit dem Lied 163. Unseren Anfang segne Gott, unseren Ausgang gleichermaßen. Und wir schließen in diesen Segen besonders die Familie von Maria Ziegler ein. Eins habe ich noch vergessen für den nächsten Sonntag, dass noch Kindergottesdienst stattfindet am Pfingstsonntag. Und nun geht in diesen Tag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.